DW Menschen und Märkte.
EU gespalten bei Russland-Sanktionen, Tag der Abrechnung in Griechenland und chinesische Infrastruktur für Afrika. Das sind die Themen im heutigen Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Am Mikrofon ist Johanna Schmeller. Herzlich willkommen. Die Europäische Union will innerhalb einer Woche über weitere Sanktionen gegen Russland entscheiden. Und noch gibt's keine klare Linie. Dass Russlands Präsident Putin in absehbarer Zeit Waffen und Kämpfer aus der Ukraine zurückziehen könnte, glaubt zwar niemand. Andererseits scheinen die bisherigen Sanktionen aber am Kreml abzuprallen und entsprechend ratlos ist Brüssel. Kai Küstner fasst zusammen.
Mit jeder Verschärfung der Sanktionen gegen Russland verschärft sich auch die Debatte innerhalb der EU. Dieser Satz scheint sich nun zu bewahrheiten.
Ich sage aber und mache kein Hehl daraus, dass ich den Sanktionen lange nicht so viel Bedeutung zuschreibe, wie das andere tun.
So der Standpunkt des österreichischen Kanzlers und Sanktionsskeptikers Werner Faymann. Dagegen hört sich die litauische Präsidentin Grybauskaitė an, als würde sie mindestens von einem anderen Kontinent stammen. Sie findet nämlich nicht nur, dass die bisherigen Sanktionen viel zu schwach sind. Wir müssen der Ukraine mit militärischem Material helfen, damit sie sich verteidigen kann. Denn die Ukraine kämpft derzeit einen Krieg im Namen ganz Europas. Jedenfalls zeigte sich beim Wochenendgipfel, wie gespalten die EU tiefer unter die russische Haut gehenden Strafmaßnahmen gegenübersteht. Eben weil mittlerweile die europäische, auch die deutsche Wirtschaft murrt und Druck macht. Sofortige neue Sanktionen wurden also nicht beschlossen, obwohl nicht nur die deutsche Kanzlerin festgestellt hat, dass in der Ukraine eine, wie sie es formulierte, neue Eskalationsstufe erreicht sei.
Vorausgesetzt, dass es so weitergeht, werden wir Sanktionen beschließen wollen innerhalb einer Woche.
Europa wartet also ab. Derweil fordert der russische Präsident, es müsse eine Diskussion über die Staatlichkeit der Ostukraine geführt werden. Sie sei entsetzt über das Zögern der EU, erklärte die Fraktionschefin der Grünen im EU-Parlament Rebecca Harms, weil die Europäische Union Putin damit zeige, dass sie ihm nicht geschlossen entgegentrete. Innerhalb einer Woche, so der Gipfelbeschluss, soll nun über weitergehende Maßnahmen entschieden werden.
Und zwar in den Feldern, die bisher auch schon von der Kommission betrachtet wurden. Dazu gehören Finanzsanktionen, dazu gehören aber auch andere Bereiche, zum Beispiel Energiesektor.
Ganz neue Strafmaßnahmen, etwa Gasimporte betreffend, werden gewiss kein Thema sein. Kritiker finden, auch die Tatsache, dass sich der Gipfel auf die Italienerin Mogherini als neue EU-Außenbeauftragte geeinigt habe, sei kein besonders kräftiges Signal in Richtung Moskau. Die 41-Jährige befasse sich erst seit Februar ernsthaft mit dem Thema Außenpolitik, so heißt es. Erfahren und erwiesenermaßen russlandkritisch hingegen ist der neue auserwählte EU-Ratspräsident, der polnische Regierungschef Tusk. Dem dafür im Vorfeld mangelnde Englischkenntnisse nachgesagt wurden.
Nothing is good enough for Europe, including my English today.
Nichts ist gut genug für Europa, auch mein Englisch nicht, befand Tusk augenzwinkernd nach seiner Wahl.
No, I will polish my English.
Er werde sein Englisch aber aufpolieren, versprach der polnische Regierungschef. Gute Möglichkeiten zum Üben wird er gleich diese Woche auf dem NATO-Gipfel in Wales bekommen. Denn auch das Militärbündnis ringt um eine angemessene Antwort auf das russische Verhalten. Die NATO, berichtet jetzt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, plane unter anderem die Einrichtung 5 neuer Stützpunkte in Osteuropa. Dass die wichtige NATO-Russland-Akte aus dem Jahr 97 verletzt oder gar aufgekündigt wird, gilt jedoch als unwahrscheinlich. In dem Papier verspricht die Militärallianz, keine nennenswerte Truppenanzahl dauerhaft in Osteuropa zu stationieren.
Zum Jahresende läuft auch das Hilfsprogramm für Griechenland aus. Dass Athen dann noch mehr finanzielle Unterstützung brauchen wird, stellt niemand in Frage. Am Dienstag beginnen in Paris neue Gespräche zwischen der Troika und Griechenland. Chang Dan-hong.
Es sind bald 5 Jahre vergangen, seit das überschuldete Griechenland die Europäische Währungsunion in eine tiefe Krise gestürzt hat. Seitdem sind 240 Milliarden Euro Notkredite vom Internationalen Währungsfonds und von der EU nach Athen geflossen. Zudem mussten Privatgläubiger auf 107 Milliarden Euro Forderungen verzichten. All das hat wenig geholfen. Heute trägt Athen eine Schuldenlast von rund 320 Milliarden Euro. Das entspricht knapp 180% der griechischen Wirtschaftsleistung. Die Schuldenquote ist somit weit höher als vor dem Ausbruch der Krise. Vor diesem Schuldenberg wirkt der Primärüberschuss von 1,5 Milliarden Euro, also der Haushaltsüberschuss ohne die Zinslast, wie ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Wir haben immer noch die höchste Arbeitslosigkeit in Europa. Wir haben eine Wirtschaft, die seit 2008, seit mittlerweile 6 Jahren im Rückwärtsgang ist. Und mit dem dünnen Primärüberschuss müssen ja auch die ganzen Zinszahlungen und die Schulden bedient werden. Und das wird so nicht funktionieren,
sagt Ökonom und Fondsmanager Max Otte. Auch Joachim Scheide vom Kieler Institut für Weltwirtschaft geht davon aus, dass es Griechenland nach dem Ablaufen des Hilfsprogramms am Ende des Jahres nicht aus eigener Kraft schaffen werde, von diesem Schuldenberg runterzukommen. Er plädiert für einen weiteren Schuldenschnitt, und zwar einen richtigen.
Man muss wahrscheinlich in einer Größenordnung von eher 50% rechnen als 10 oder 20%.
Flankiert werden müsste der Schuldenschnitt von einer soliden Haushaltspolitik und einem Umbau der Wirtschaftsstruktur. Aber für die Griechen wäre die Last erstmal weg.
Sie können sich dann auf andere Projekte konzentrieren, die mehr das Wachstum fördern. Dann könnte es tatsächlich einen Neustart geben.
Doch der Neustart ist den Griechen nicht gegönnt.
Man befürchtet wahrscheinlich, dass andere Länder auch auf die Idee kommen,
sagt Scheide. Nach dem Motto, wo kämen wir hin, wenn man Schulden anhäuft und die nicht mehr zurückzuzahlen braucht? Max Otte hat noch eine andere Erklärung, warum die Schulden nicht einfach abgeschrieben werden können.
Die Schulden sind ja Guthaben der Banken und der großen Finanzvermögen, die eben diese Staatspapiere halten. Und die wehren sich natürlich. Und die Politik scheint nicht genug Kraft zu haben, so etwas durchzusetzen.
Schließlich hat die Eurozone im Frühjahr 2012 den Investoren versprochen, dass der Schuldenschnitt ein einmaliger Vorgang sei. Inzwischen hält die öffentliche Hand über die Hälfte der griechischen Staatspapiere. Ein Schuldenschnitt ohne die Euro-Länder und die Europäische Zentralbank würde also wenig Sinn machen. Da sich die Regierungen der Geberländer nicht von ihren Wählern vorwerfen lassen wollen, Geld in ein Fass ohne Boden hineinzuwerfen, lässt sich ein drittes Hilfspaket auch nicht mehr ohne weiteres durchsetzen.
Man hat sich eigentlich auch jetzt auf eine andere Strategie in Europa eingelassen, dass man also nicht mehr den Steuerzahler heranzieht direkt.
So Scheide. Diese andere Strategie heißt Zinssenkung und Fristverlängerung für bestehende Kredite. Experten nennen es einen weichen oder schleichenden Schuldenschnitt. Diese Strategie kam bereits mehrmals zur Anwendung, sodass es kaum noch Spielraum für Zinssenkung gibt und die durchschnittliche Kreditlaufzeit bereits 32 Jahre beträgt. Mit anderen Worten, kaum ein amtierender Politiker wird den Ernstfall der Rückzahlung erleben, die theoretisch auch noch auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben werden kann.
Die politischen Realitäten sind tatsächlich so, dass egal was kommt und auch wenn jetzt beim nächsten Mal wieder Hilfsbedarf da ist, dass man irgendeine Lösung finden wird oder alles daran setzen wird, eine in Anführungszeichen Lösung zu finden, die also den gegenwärtigen Zustand irgendwie verlängert,
sagt Max Otte. Joachim Scheide ist weniger diplomatisch.
Der Moment der Wahrheit wird nach hinten geschoben,
bis andere Politiker die Verantwortung übernehmen müssen.
Wenn man vom Infrastrukturausbau in Afrika spricht, dann spricht man fast immer auch von China. Kein anderes Land der Welt ist so aktiv auf dem schwarzen Kontinent. Schon in den 60ern bezahlte China den Bau einer Eisenbahnlinie von Sambia nach Tansania, damals noch ein Projekt der Sozialistischen Bruderschaft. Und seit den 90ern ist China nun immer mehr aus wirtschaftlichem Interesse in Afrika unterwegs. Den Ruf als Ausbeuter und als skrupelloser Rohstoffexporteur möchte es allerdings gern loswerden. Ein Hintergrund von Heke Fischer.
China bringt Asphaltstraßen, pompöse Fußballstadien und Breitbandinternet nach Afrika. Gleichzeitig importiert China von dem Kontinent in großem Stil Öl und andere Rohstoffe. Dieses Bild beherrscht international den Blick auf die chinesisch-afrikanischen Beziehungen. Das möchte China nun ändern. Die Chinesin Yan Sun forscht für den Think Tank Brookings in den USA zu Chinas Engagement in Afrika.
Seit der Präsident Xi Jinping im Amt ist, hat Chinas Herangehensweise gegenüber Afrika ein sehr neues Aussehen. Die Wichtigkeit Afrikas in Chinas Außenpolitik wurde weiter herausgestellt. China legt neuerdings viel mehr Wert auf die nachhaltige Entwicklung Afrikas.
In einem kürzlich veröffentlichten Weißbuch benennt China konkrete Projekte. Darunter 30 Krankenhäuser, 150 Schulen, 105 regenerative Energie- und Wasserprojekte und Trainings für mehr als 5000 Landwirtschaftsexperten. China habe schon in der Vergangenheit Entwicklungsprojekte unterstützt, das aber noch nicht so stark nach außen kommuniziert, so Sun. Wie stark das karikative Engagement Chinas in Afrika zugenommen habe, ließe sich jedoch schwer messen. Die Regierung lege die Zahlen nicht offen, bei vielen Projekten sei es schwer, zwischen Entwicklungshilfe und Investitionen zu unterscheiden. Bisher lag der chinesische Fokus klar auf der wirtschaftlichen Kooperation. Die Go Global-Strategie der chinesischen Regierung ab den 1990er Jahren unterstützte Unternehmen im eigenen Land dabei, Geschäfte mit Afrika zu machen. Das Ziel, sich strategische Rohstoffvorkommen sichern und Chinas wirtschaftliche Entwicklung weiter vorantreiben. China sicherte sich Ölfelder und Edelmetallminen. Dabei scheut das Land bis heute nicht die Zusammenarbeit mit autoritären und korrupten Regimen. Das brachte China vielerorts den Ruf als skrupelloser Rohstoffexporteur ein. Brookings-Expertin Yan Sun.
Diese Kritik hat zu einer schlechten PR für Chinas Ansatz geführt, nämlich dass China nur wegen der Rohstoffe in Afrika ist. Und diese schlechte PR hat maßgeblich dazu beigetragen, dass China seinen Ansatz geändert hat.
The Chinese model actually is more towards building infrastructure that leads to ports which lead to China.
Das chinesische Modell sei es, Verkehrswege zu Häfen zu bauen, die nach China führen, sagt David Owero. Er ist Wirtschaftswissenschaftler am Institute of Economic Affairs in Kenias Hauptstadt Nairobi. In seiner Heimat hat ein chinesisches Unternehmen gerade einen Superhighway gebaut, nur eines von hunderten Infrastrukturprojekten Chinas in Afrika. An einen neuen Ansatz Chinas in Afrika glaubt Owero nicht.
Die Chinesen reden viel von einer Beziehung, von der beide Seiten profitieren. Aber das, worüber die Afrikaner nicht nachdenken, ist, es ist sehr klar, was China von Afrika bekommt. Aber was bekommt Afrika von China? Wenn man sich die Handelsbilanz ansieht, dann fällt die zugunsten von China aus.
China ist jetzt schon Afrikas größter Handelspartner. Bis 2020 will das Land sein Handelsvolumen auf 400 Milliarden US-Dollar verdoppeln. Gleichzeitig baut China seine mediale Präsenz in Afrika aus. Die Regierung investiert in die Expansion ihrer Staatsmedien wie CCTV oder China Radio International und in die Weiterbildung afrikanischer Journalisten. Die Berichterstattung der staatlichen Auslandsmedien hat einen klaren Wirtschaftsfokus. Afrika wird als prosperierender Kontinent dargestellt. Vor dem Hintergrund jahrzehntelanger Negativberichterstattung westlicher Medien kommt das bei vielen Afrikanern gut an. So sagt der China-kritische Wirtschaftswissenschaftler Owero.
In my opinion, the entry of TV and radio.
Meiner Meinung nach hat das Eintreten der chinesischen Medien den Menschen mehr Möglichkeiten eröffnet, alternative Meinungen zu hören. Ob diese Meinungen jetzt kontrolliert sind oder nicht, es eröffnet die Möglichkeit mitzukriegen, wie andere Länder bewerten, was in Afrika passiert.
In einer Studie der Deutschen Friedrich-Ebert-Stiftung heißt es, Chinas mediale Offensive sei eine Reaktion auf die aus chinesischer Sicht oft als ungerecht empfundene Berichterstattung über China und das chinesische Engagement in Afrika. Die Ausbreitung der chinesischen Medien und die Betonung der chinesischen Entwicklungsprojekte zielen also in dieselbe Richtung. Ein verbessertes Image Chinas in der Welt.
Das war ein Bericht von Hilke Fischer. Und damit endet dieser Podcast. Danke fürs Zuhören und eine schöne Woche, sagen Jan Eisenberg in der Technik. Und am Mikrofon verabschiedet sich Johanna Schmeller.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.